Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Gebet um Humor. Schenke mir eine gute Verdauung, Herr, und auch etwas zum Verdauen. Schenke mir Gesundheit des Leibes mit dem nötigen Sinn dafür, ihn möglichst gut zu erhalten. Schenke mir eine heilige Seele, Herr, die das im Auge behält, was gut ist und rein, damit sie im Augenblick der Sünde nicht erschrecke, sondern das Mittel finde, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Schenke mir eine Seele, der die Langeweile fremd ist, die kein Murren kennt und kein Seufzen und Klagen, und lass nicht zu, dass ich mir allzu viel Sorgen mache um dieses sich breitmachende Etwas, das sich Ich nennt. Herr, schenke mir Sinn für Humor, gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich ein wenig Glück kenne im Leben und anderen davon mitteile. Thomas Morus.
Clowns verbreiten gute Laune und zaubern nicht nur Kindern ein Lächeln in die Augen oder in die Herzen. Lachen ist gesund und am Sonntag ist Weltlachtag. Da wird auch wieder öffentlich gelacht. Wir wollen heute über Humor sprechen in der Domradio-Beratung. Ich bin Dagmar Peters und sage herzlich willkommen. Guten Tag. Die Domradio-Beratung. Eben hatte ich noch so eine rote Clown-Nase an, aber ich muss sagen, ich schwitze da ziemlich drunter, wenn Sie eben schon das Gespräch gehört haben, was ich mit der Morgenkollegin geführt habe. Domradio-Beratung beschäftigt sich heute mit Humor. Das muss aber ja auch nicht nur mit lustig und Clownsein zu tun haben. Was ist eigentlich Humor? Damit wollen wir uns auseinandersetzen und beschäftigen. Und deshalb haben wir uns Dr. Petra Klaps eingeladen. Sie hat nämlich in Köln das Institut für Humor und Kreativität gegründet, das Kolibri-Institut. Da wollen wir gleich natürlich drüber sprechen. Erstmal ganz herzlich willkommen hier in der Domradio-Beratung.
Guten Morgen.
Also wir wollen uns mit Humor beschäftigen, Frau Dr. Klaps. Und wir haben uns gedacht, wir fragen natürlich erstmal die Menschen überhaupt, was verstehen Sie darunter? Und das ist unser Ergebnis der Umfrage.
Ja, Humor, das kann eine alltägliche Situation sein, die zum Lachen anregt. Kein Humor, der jetzt geplant ist, das muss aus der Situation kommen. Das kann ja im täglichen Leben irgendwie, wenn man andere Leute beobachtet oder sonst eine komische Situation erlebt. Das ist, aber jedenfalls muss schon spontan sein.
Man soll über gemeinsame Sachen lachen können, man soll aber auch über sich selber lachen können. Also ich denke mal nicht, dass es gut ist, wenn man sich so gegenseitig runter macht und der andere zieht immer so ein Gesicht. Man muss dann schon auch mal mitlachen können, auch mal über sich selbst, denke ich.
Dass man öfter zusammen sich über etwas freut und lacht und in den Erinnerungen schwelgt. Das gehört alles dazu.
Ich höre ab und zu meinen Witz machen, Spaß machen, ein bisschen hier was ärgern.
Ja, dass man eben nicht alles so ernst nimmt, dass man vielleicht auch bewusst sich gegenseitig foppt. Man sagt ja auch so gerne, was sich liebt, das neckt sich. Ja, dass es locker angenehm miteinander ist.
Ja, kleine Neckereien, so etwas scherzhaft mal bemerken hier, dass sie heute Morgen recht gut aussieht, ne?
Wenn das dann Humor sein soll, das ist natürlich eine Sache. Denn Humor kann natürlich auch auf anderer Leuts Kosten gehen und wenn eine Spur Ironie dabei ist, dann weiß man nie, ob das so richtig ankommt. Fürs Radio sagt man immer, Ironie geht nie. Vielleicht ist das in den alltäglichen Situationen anders. Dr. Petra Klaps ist unser Gast heute. Sie ist Clownin und da bin ich sehr gespannt, wie Sie für sich Humor definieren würden.
Mhm. Für mich ist Humor tatsächlich eine positive Lebenseinstellung, die, wie auch schon gesagt wurde, das über sich selbst Lachen beinhaltet. Das heißt, ich schaue wirklich wertschätzend auf das Leben, auf mich selber und nehme mich selber auch nicht allzu ernst.
Das heißt, Sie verzeihen sich Fehler?
Ja, natürlich.
Das, wenn man so sagt, man ist Clownin, erwarten die Leute von Ihnen, dass Sie nur grinsend durch die Gegend laufen?
Viele meinen auch, der Clown sei sehr traurig im Grunde seines Herzens. Er hat alle Facetten. Und er lacht natürlich auch sehr gerne und wendet auch schwierige Situationen immer gerne positiv um.
Humor ist aber eben sehr, sehr unterschiedlich definiert worden. Für den einen ist es tatsächlich eher positiv, für andere ist es aber auch negativ. Es ist ja auch nicht nur Witze erzählen, es hat viele Facetten. Welche gehören dazu?
Also für mich ist es wirklich eine innere Einstellung, das heißt wirklich eine positive Sicht auf das Leben. Ironie gehört für mich nicht ganz dazu, weil hinter Ironie auch Sarkasmus oder auch eben negative Gedanken zugehören. Das heißt, für mich gehört es wirklich dazu, wertschätzend zu sein.
Kann man Humor lernen?
Kann man, auf jeden Fall. Vielen Menschen geht ja der Humor im Laufe des Lebens ein wenig verloren und man kann ihn wiederentdecken, indem man sich zum Beispiel an viele positive Dinge aus der Vergangenheit erinnert, immer wieder an schöne Momente des Lebens erinnert.
Das ist aber dann ja nicht Humor, sondern das ist dann Optimismus, oder?
Gehört für mich unabdingbar dazu. Also für mich ist beides zusammen. Und gerade in schwierigen Situationen, Joachim Ringelnatz hat das mal so nett zusammengefasst, der hat gesagt, Humor ist der Knopf, der verhindert, dass einem der Kragen platzt.
Okay, das klingt natürlich gut. Das heißt aber nicht, dass man Situationen ins Lächerliche unbedingt ziehen soll und das manchmal die Lösung ist. Also wenn man jetzt in einem Konflikt drin ist, stelle ich mir vor, man kann zwar, wenn beide Seiten das humorvoll nehmen, vielleicht da so wieder rauskommen, aber was ist, wenn das schwierig ist?
Der Humor hilft einfach mal einen Schritt zur Seite zu machen. Das heißt, ich stelle mich mal neben die Situation, betrachte sie und vielleicht entdecke ich dann auch ganz andere Facetten, die dann wieder zu einer Lösung führen können.
Und dieses so deutliche sich daneben stellen, das ist auch was, was man im Laufe der Zeit nur lernt, wenn man sich das bewusst macht?
Man muss es ein wenig üben. Das ist so, irgendjemand hat, jemand Kluges, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat mal gesagt, Humor ist grundsätzlich da für jeden. Das Negative daran ist, die schlechte Nachricht ist, man muss es trainieren.
Jetzt aber natürlich erstmal eine von Grund auf Frage. Sie haben ein Institut gegründet, das sich Institut für Humor und Kreativität nennt. Wie kommt man auf so eine Idee? Klingt erstmal ja ein bisschen abgefahren.
Ich hatte ein wunderbares Vorbild, ein Humorvorbild. Das war mein Großvater, der mich sicherlich sehr vieles gelehrt hat. Und ich habe sehr lange mit sterbenden Patienten als Ärztin gearbeitet. Und da war der Humor ein ganz, ganz wichtiges Ventil, schwierige Situationen auch aufzulösen.
Und dieses Institut zu gründen, da gehört natürlich noch einiges mehr dazu, als dass man einfach nur ein großes Vorbild im Großvater hat, sondern gab es so einen Impuls oder irgendeine Situation, wo Sie sagen, da ist diese Idee wirklich Realität geworden?
Wirklich, ich habe sehr viel von meinen sterbenden Patienten gelernt. Am Anfang habe ich gedacht, ich dürfte überhaupt in solchen schwierigen Situationen nicht lachen. Da haben mich meine Patienten eines anderen belehrt, eines besseren. Und es gab sehr, sehr viele Situationen, die so komisch waren, dass wir einfach auch lachen mussten. Und ich dachte, wunderbar, gerade in diesen Situationen eben auch den Humor dazu zu nehmen und eben über schwierige Situationen hinwegzusteigen.
Als Sie Ärztin geworden sind, haben Sie wahrscheinlich nicht daran gedacht, dass Sie mal eher nachher hauptberuflich Clownin sein werden.
Umgekehrt war es, ich war zuerst Clown und habe dann den Beruf der Ärztin ergriffen. Und gerade der Clown hat mir sehr geholfen. Der Clown ist ja jemand, der sich sowieso gerne neben sich stellt und Situationen betrachtet von außen. Und gerade das hat mir geholfen, auch in der Medizin.
Wie Sie Clown geworden sind, wie man Clown werden kann oder wie man da lernen kann, vielleicht ein bisschen was vom Clown mal anzunehmen und zu übernehmen, nicht nur an Karneval. Das werden wir gleich noch erfahren. Die Domradio-Beratung heute rund ums Thema Humor. Die Domradio-Beratung, warum Humor so wichtig ist, das ist heute unser Thema und zu Gast ist Dr. Petra Klaps. Sie leitet das Kolibri-Institut in Köln, ein Institut für Humor und Kreativität. Sie ist Clownin und wir wollen mal ein bisschen in die Geschichte des Clowns einsteigen. Das, was wir von Karneval klassisch kennen, das ist oft der Lappenclown mit so einer Wollfadenperücke und einer roten Nase. Dann gibt es aber aus dem Zirkus auch noch den weißen, etwas traurigen, aber vielleicht auch belehrenden Weißclown, dann gibt es so ein bisschen den dummen August. Was ist denn für Sie, wenn Sie sagen sollten, was ist so der Clown, den Sie verkörpern, wenn Sie Clown sind?
Ganz ursprünglich, also wirklich vom Beginn der Menschheit an, in vielen Kulturen oder in allen Kulturen eigentlich, in einigen gibt es das noch, war der Clown ganzheitlich, das heißt, er gehörte in den Bereich der Heiler. Er war Medizinmann oder Frau, er war Spaßmacher und man sagte ihm nach, das tun auch einige indianische Stämme heute noch, dass der Clown in der Lage ist, durch sein Lachen Krankheiten zu vertreiben. Er war dafür da, in Krisensituationen Menschen bei guter Stimmung zu halten. Und er war dazu da, liebevoll anderen den Spiegel vorzuhalten.
Dann sind Sie als Ärztin und Clownin ja genau richtig. Eigentlich so, wie es früher ursprünglich war.
Das ist dann hervorragend, ja.
Nicht so exotisch, wie man auf den ersten Blick vielleicht denken mag.
Genau so ist es, ja.
Aber es gibt eben diese verschiedenen Charaktere, die man zum Beispiel aus dem Zirkus kennt. Und ich kenne Leute, die sagen, boah, ich kann das überhaupt nicht ertragen. Ich finde es überhaupt nicht lustig, was diese Clowns da machen. Was sagen Sie dazu?
Ich kann es gut nachvollziehen. Mir geht es ähnlich. Der dumme August, den man im Zirkus sieht, ist eine ganz späte Figur. Der ist eigentlich erst im Ende des 19. Jahrhunderts erfunden worden vom französischen Zirkus. Und dem wurde dann für die Vernunft der weiße Clown an die Seite gestellt. Das heißt, eigentlich wurde der gesplittet. Einmal der Tölpel, der stolpern durfte und sich über anderes lustig machen durfte. Und der weiße Clown, der dann belehrend war.
Wenn andere da negativ mit reingezogen sind, haben Sie eben schon gesagt, das gefällt Ihnen eher nicht. Also das heißt, wenn Sie Clown sind, sind Sie nicht der dumme August. Aber wie sind Sie denn dann? Versuchen Sie sich mal zu charakterisieren. Wenn Sie Clown sind, in welche Rolle schlüpfen Sie?
Ich bin letztendlich ein groß gewordenes kleines Kind, das einfach sich das Kindliche, die kindliche Naivität erhalten hat und das ungeheuer neugierig auf Menschen zugeht und ganz, ganz gespannt ist, was für wunderbare Perlen in jedem einen Menschen stecken.
Das klingt aber auch so ein bisschen nach Therapeutin.
Vielleicht ist der Clown das auch ein Stückchen. Das heißt, er ist eigentlich immer darauf aus, so wie ich ihn zumindest verstehe, die Schätze in einem anderen Menschen wahrzunehmen. Auch wenn er krank ist, vielleicht da noch erkennen zu können, was er denn dann vielleicht für besondere Fähigkeiten noch hat.
Das ist also wichtig, diese Kommunikation zu suchen als Clown und nicht so eine Nummer vorzuführen. Das heißt, der Clown, der bezieht immer andere mit ein?
Ja, immer. Und zwar liebevoll und wertschätzend.
Geht das immer auf Vier-Augen-Ebene oder ist das auch möglich in größerer Runde?
Das geht auf der Bühne ganz genauso. Das heißt, ein für mich seriöser, guter Clown bezieht das Publikum mit ein und schließt es praktisch in sein Herz.
Heißt das, dass so ein Clown so eine Nummer richtig auswendig gelernt gut rüberbringt oder ist ein Clown nur dann gut, wenn er auch spontan ist, wenn er wirklich improvisieren kann?
Beides. Das heißt, auf der Bühne muss er natürlich sein Stück gelernt haben und es muss so gut sitzen, dass er dann mit dem Publikum auch improvisieren kann. Im Krankenhaus und mit Patienten oder im Altenheim ist es anders, da improvisiert er nur.
Also das heißt, man kann einige Fähigkeiten miteinander vereinen. Jetzt verstehe ich das auch mit dem Institut für Humor und Kreativität. Das heißt, sicherlich ist es da sehr kreativ, was da gelernt wird. Was Sie dort machen, was man dort lernen kann, da werden wir im Laufe der Sendung natürlich auch noch drüber reden. Jetzt gleich nach den Nachrichten um halb würde ich gerne mit Ihnen nochmal drüber sprechen, was Humor mit uns in Beziehungen machen kann. Sie haben nämlich am Anfang schon gesagt, das hilft ein wenig, vielleicht mal aus dem Streit wieder rauszukommen. Mhm, Dr. Petra Klaps, Clownin und Leiterin des Instituts für Humor und Kreativität hier in Köln, heute zu Gast in der Domradio-Beratung. Die Domradio-Beratung. Warum Humor so wichtig ist, darüber sprechen wir heute. Und Humor kann möglicherweise auch Beziehungskriege ein bisschen verhindern. Humor könnte wichtig sein für die Beziehung, weil man vielleicht nicht alles so bierernst nimmt, oder? Wir haben mal Menschen hier auf der Straße befragt und das haben sie geantwortet.
Ja, also ich würde sagen, es ist wichtig, um die Beziehung ein bisschen aufzulockern.
Man muss denselben Humor haben. Ne? Wenn man absolut den anderen Humor hat, dann glaube ich, kommt man auch nicht klar.
Ja, wenn der nicht wäre, wäre die Beziehung schlecht. Ich finde es wichtig, ja, das gehört dazu.
Ja, weil das die Situation einfacher macht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn man zusammen lacht, dann ist man näher zusammen, als wenn man nicht zusammen lachen kann.
Ja, unbedingt. Ich glaube sogar, dass es mit das Wichtigste ist. Treue und Humor. Und dann klappt es wie bei mir nach 37 Jahren immer noch gut.
Das hört man auch raus, dass diese Dame gute Laune hat. Clownin und Ärztin Dr. Petra Klaps ist bei uns zu Gast hier in der Domradio-Beratung. Wie wichtig ist Ihrer Ansicht nach der Humor für die Beziehung? Also welchen Stellenwert hat er?
Ganz wichtig, das bestätigen auch Umfragen, Humor liegt wirklich mit an erster Stelle. Was nach dem Aussehen ist auch ganz wichtig, aber noch wichtiger ist der Humor bei Angaben. Und als Einstellungskriterium tatsächlich gibt es auch Umfragen und in Amerika, in Japan gibt es spezielle Humor-Skills, nennen die sich, die abgefragt werden, wenn neue Mitarbeiter zum Vorstellungsgespräch kommen. Sind die hoch? Das heißt, ist viel Humor vorhanden, sind die Einstellungschancen größer.
Kommt aber dann auch wieder darauf an, wie dann dieser Humor verstanden wird. Ne? Also wenn man dann jemanden direkt mal auflaufen lässt in so einem Vorstellungsgespräch, das wäre nicht so nett.
Nee, dann ist es ja auch nicht mehr der wertschätzende Humor.
Genau, also es geht um den wertschätzenden Humor, das ist ganz wichtig. Wobei es jetzt bei der Beziehung vielleicht nicht immer nur um den wertschätzenden Humor geht. Vielleicht sollte man da wahrscheinlich erstmal so die Kritik und dieses ständige Nörgeln mal weglassen.
Auf jeden Fall und sich mehr Zeit nehmen für Situationen gemeinsam zu lachen. Das heißt, miteinander zu lachen anstatt übereinander.
Haben Sie da so ein Beispiel, wie man zum Beispiel einen Konflikt lösen kann? Ich sag mal, wenn zwei sich wirklich streiten, haben sich festgefahren, kommen nicht zu einer Lösung, wie soll man da plötzlich lachen?
Wenn es wirklich ganz festgefahren ist, ist es wirklich schwierig. Es sei denn, es sagt einer, stopp, lass uns Augenblick, auch mal getrennt 5 Minuten spazieren gehen, dann treffen wir uns nochmal wieder neu und stellen uns nochmal einander vor.
Also wirklich zu sagen, wir lassen mal die Uhr zurücklaufen und genau. Klingeln nochmal an der Haustür. Das kenne ich von meinen Kindern, die auch manchmal, wenn ihnen irgendwas nicht passt, zum Beispiel, dass einer nicht klingeln durfte und schon die Türe auf war, dass man die Uhr zurückdrehen kann. Das ganz einfach funktioniert, die gute Laune wiederherzustellen. Erwachsene sind aber häufiger nachtragend. Kann Humor da auch helfen, so ein bisschen Abhilfe zu schaffen?
Unbedingt. Das Nachtragende hat ja auch damit zu tun, dass man sich selber ungeheuer ernst nimmt. Ich finde es schon wichtig, dass man sich selber ernst nimmt, aber nicht zu ernst, bitte.
Aber wo ist da natürlich das Maß oder die Grenze?
Ja, das heißt, wenn ich lerne, mir mehr über meine Fähigkeiten, über meine Stärken bewusst zu sein, das kann ich ja tun, mich wirklich darauf zu besinnen, dann muss ich auch nicht jedes kleine Fitzelchen so ernst nehmen.
Dann muss man aber auch das Selbstbewusstsein haben für jemanden, der wenig Selbstwertgefühl hat?
Kann ich trainieren.
Kann man trainieren. Ja, also trainieren tun Sie einiges, da werden wir auch noch nachher drüber sprechen, was genau Sie machen. Ich möchte jetzt noch, wir haben gerade schon kurz die Kinder angesprochen, darüber sprechen, denn Kinder lachen ja angeblich viel häufiger als Erwachsene und in der Tat, Kinder kichern in allen möglichen Altersgruppen und es gibt natürlich bei den Erwachsenen oft auch sehr viele ernste Gesichter. Man muss einfach nur mal Straßenbahn fahren. Mhm. Woran liegt das, dass die Erwachsenen dieses Lachen oft so verlernen?
Kinder nehmen sich mehr Zeit zum Beobachten, auch von Situationskomik. Und genau das können Erwachsene wieder lernen. Ich kann ja, anstatt mich mit meinem Handy oder sonst etwas zu beschäftigen, während ich mit der Bahn fahre, einfach mal die anderen Mitinsassen in der Bahn betrachten. Und vielleicht entdecke ich da ganz viel Schönes auf der einen Seite und auch sehr viel Komisches.
Ja, also das heißt, Menschen beobachten reicht manchmal schon?
Oder mich einfach mal zurücklehnen, aus dem Fenster schauen und nicht ständig mit meinen irgendwelchen technischen Geräten beschäftigt zu sein.
Sie haben eben am Anfang der Sendung gesagt, dass Optimismus und Humor zusammengehören. Wenn jemand so eher der Glasleertyp ist, also der irgendwie eher immer so ein bisschen negativ auf die Sachen guckt und ein bisschen pessimistisch ist, wie versuchen Sie denn das anzuleiten, dass man mal so den anderen Blickwinkel bekommt?
Vielleicht einfach auch mit der Situation des Clowns. Der Clown sagt, wenn ihm etwas nicht gelingt, sagt er, ach, das ist ja interessant. Also so klappt es schon mal nicht. Und dann versucht das nochmal neu, anstatt zu sagen, ach Mist, ich lasse es gleich sein.
Sie haben gesagt, bei der Beziehung, da hilft es schon mal, Humor kann wichtig sein. Humor kann auch in Krisen helfen und dazu sagen uns auch hier ein paar Menschen was.
Das könnte helfen, aber ich sehe da die Schwierigkeit, dass dann im Moment kein Humor vorhanden ist oder Humor sehr schwer fällt.
Aber Humor in Stresszeiten halte ich fast für unmöglich.
Mit Sicherheit in Krisen. Nicht? Ich meine, Krisen sind nicht aufzuhalten, die kommen schon mal, nicht? Man vermeidet sie in einer Beziehung, aber der Humor hilft dann mit.
Ja, wenn gar kein Humor mehr, wenn man gar nicht mehr lachen kann, dann kommt man auch aus dieser Krise nicht raus und dann ist auch die Partnerschaft nicht mehr so doll.
Ja, denke ich schon. Also ich denke generell, das ist ja der Mensch generell, wenn es um Stresssituationen geht oder Krisenzeiten, die bewältigt man dann mit Humor, ja.
Humor, ja doch, hilft. Wenn man irgendwas vielleicht nicht so Nettes sagt und der andere dann nicht aggressiv reagiert, sondern die Kraft hat in dem Moment jetzt humorvoll zu reagieren, dann nimmt es dieser ganzen Brisanz, glaube ich, die Schärfe.
Also so richtig klar und eindeutig finde ich die Antworten nicht. Da spürt man immer noch so ein bisschen Unsicherheit, ob denn wirklich Humor in Krisensituationen überhaupt angebracht ist. Mhm. Wie sehen Sie das, Frau Klaps?
Ich denke da einfach an Viktor Frankl, der ja in Auschwitz sehr lange als Gefangener einsetzen musste und der darüber auch geschrieben hat, dass gerade der Humor ihn hat überleben lassen. Und sowas auch bei meinem Großvater. Ich glaube, es ist keine größere Krise, die man haben kann, als wenn man irgendwo gegen seinen Willen festgehalten wird. Im KZ, ich glaube, eine schlimmere Situation gibt es nicht. Mein Großvater war als politischer Gefangener in Auschwitz und hat auch selber gesagt, der Humor hat ihn überleben lassen.
Das heißt, ohne Humor hätte er diesen Lebenswillen nicht gehabt.
Hätte er den aufgegeben und ohne Humor, das heißt, da braucht man ja immer andere, die auch den Humor mitleben, immer wieder Situationen, über die man auch lachen kann, dann geht es. Und auch gerade in Krisen kann man auch gucken, wo manche Krisen haben tatsächlich auch was Komisches. Gerade in Beziehungskrisen gibt es auch sehr komische Seiten.
Dr. Petra Klaps ist Clownin und Ärztin und zu Gast hier in der Domradio-Beratung zum Thema, warum Humor so wichtig ist. Die Domradio-Beratung. Wir sprechen über Humor und haben eine Clownin zu Gast. Und was macht die so den lieben langen Tag? Wahrscheinlich nicht nur Witze und Späße, sondern die arbeitet ganz normal wie alle anderen auch. Was steht in dieser Woche auf Ihrem Programm?
Es steht auf jeden Fall jetzt am Wochenende ein Seminar zum Thema Pantomime auf dem Plan. Das heißt mit Schülern, die jetzt im ersten Aufbildungsjahr sind und lernen die Grundlagen der Pantomime kennen. Das heißt, sie müssen sich ordentlich und kräftig bewegen.
Also das heißt, sie ordentlich und kräftig bewegen, was heißt das genau? Die lernen jetzt so, wie man pantomimisch geht und steht und...
Ganz genau, wie man an einer Glaswand entlang geht, wie man ein imaginär eine Treppe herauf und hinunter geht, wie man eine Leiter aufsteigt, wie man ein Seil zieht und sowas und alles ohne eben Requisite.
Ist das anstrengend körperlich?
Das ist körperlich sehr anstrengend und meine Vorgabe war auch, es müssen alle ihre Bauchmuskeln, ihre Gesäßmuskeln trainieren und ich erwarte jetzt zum Wochenende einen Waschbrettbauch von allen.
Sie sagen, Sie haben das schon vorab gesagt. Das heißt, das ist also ein Kurs. Sie sagten, im ersten Ausbildungsjahr sind die Menschen, wie oft kommen die zu Ihnen?
Die kommen im ersten Ausbildungsjahr 6-mal an 6 Wochenenden zu mir mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten und im zweiten Jahr sind es auch nochmal 6 Wochenenden.
Welche Menschen kommen da zusammen in diesem Kurs? Wenn man, wie, man wird dann Clown, ja?
Nicht unbedingt. Man erlernt das Handwerkszeug der Clownerie, der Pantomime und des Improvisationstheaters. Das heißt, man lernt auch schlagfertiger und schneller zu reagieren, kreativer zu reagieren. Und die Leute kommen aus allen verschiedenen Berufssparten, so von Altersstufen ab 25 bis 70, kann man sagen, ist so alles vertreten, von der Hausfrau bis zum Universitätsprofessor.
Also querbeet, eine spannende Mischung, die wahrscheinlich dann ganz automatisch Spaß bringt, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn so verschiedene Menschen aufeinandertreffen?
Ja, es lernen alle sehr viel voneinander, das ist so toll.
Also sie lernen nicht nur von Ihnen, sondern mehr voneinander?
Mehr voneinander, von mir lernen ja gar nichts.
Das glaube ich nicht, da haben Sie mal nur mal den Lacher wieder auf meiner Seite. Wenn Sie sich jetzt überlegen, was mache ich denn mit denen, wie bringe ich denen das bei, wie mache ich denen das klar, geht das sicherlich nicht nur über Witze erzählen oder sonstiges in diese Richtung, platter Humor.
Also für mich ist wirklich das Erlernen der inneren Einstellung ganz, ganz wichtig. Das heißt, wie gehe ich mir selber um, wie gucke ich eben nicht auf das halb leere, sondern auf das halb volle Glas oder auf das ganz volle Glas und schaue, was lerne ich von mir selber, wo habe ich meine Stärken, wo sind meine eigenen Perlen und wie kann ich die eben nach außen bringen.
Wo sind meine eigenen Perlen, wie soll ich das verstehen?
Ich gehe mal davon aus, dass jeder Mensch so ein Schatzkästchen ist im Wandelndes, das angefüllt ist mit kostbaren Perlen, die nur darauf warten, nach außen zu kommen und gelebt zu werden.
Was kann das zum Beispiel sein?
Jemand hat die ungeheure Stärke, auf andere zugehen zu können. Jemand kann unheimlich gut zuhören und hat das vorher als Schüchternheit oder wie auch immer als Zurückgezogenheit gewertet oder gewertet bekommen. Das ist ja auch oft, was wir von außen gewertet bekommen. Dabei ist die Qualität, gut zuhören zu können, gerade heutzutage, was ganz Wunderbares.
Es geht also nicht nur ums, ich lerne jetzt lustig zu sein, sondern es ist ein richtiges Persönlichkeitstraining, oder?
Ja, das ist es. Also mir geht es auch gar nicht um das Lustigsein unbedingt. Mir geht es darum, wirklich den Humor von innen herauskommen zu lassen. Das heißt, eine heitere innere Gelassenheit zu entwickeln als ganz hohes Ziel.
Humor, Institut für Humor und Kreativität, so haben Sie Ihr Institut auch genannt. Welches hat da mehr Schwergewicht, Humor oder Kreativität?
Beides ist wirklich beides miteinander ausgewogen.
Jetzt muss ich nach dem Kolibri fragen. Es gibt ein Buch, das Sie auch geschrieben haben, das Kolibri-Prinzip. Kolibri-Prinzip. Kolibri ist ein Vogel und das Institut heißt auch Kolibri-Institut. Warum?
Für mich ist der Kolibri der Inbegriff der Kreativität und des Buntseins. Also eigentlich auch der Inbegriff für mich als bunten Vogel. Und der kann so viel. Der kann stehend in der Luft fliegen und ist flink, er ist bunt und er kann sich an alle Situationen anpassen. Und das ist im Indianischen der Vogel des Herzens.
Das heißt, Sie wollen ein bisschen an die Herzen der Menschen ran.
Ganz genau.
Ärztin und Clownin Dr. Petra Klaps ist zu Gast hier in Domradio zum Thema, warum Humor so wichtig ist, noch eine Stunde lang. Und jetzt gibt's erstmal den himmlischen Hit gleich.
Miteinander reden und lachen, sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen, zusammen schöne Bücher lesen, sich necken dabei, aber auch einander sich Achtung erweisen. Mitunter sich auch streiten, ohne Hass, so wie man es wohl einmal mit sich selbst tut. Manchmal auch in den Meinungen auseinandergehen und damit die Eintracht würzen. Einander belehren und voneinander lernen. Die Abwesenden schmerzlich vermissen, die Ankommenden freudig begrüßen. Lauter Zeichen der Liebe und Gegenliebe, die aus dem Herzen kommen, sich äußern in Miene, Wort und 1000 freundlichen Gesten und wie Zündstoff den Geist in Gemeinsamkeit entfalten, so dass aus den vielen eine Einheit wird. Ein Text von Augustinus.
Kinder lachen gerne, Erwachsene doch eigentlich auch. Manche vergessen es vielleicht im Laufe ihres Lebens. Und in dieser ersten Sendestunde der Domradio-Beratung habe ich schon gelernt, dass Humor eine Lebenseinstellung ist. Das sagt mein Gast, Clownin und Ärztin Dr. Petra Klaps. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Ich heiße Dagmar Peters. Herzlich willkommen. Es geht heute um Humor und um das Lachen. Das Lachen soll gesund sein. Und jetzt habe ich hier eine Ärztin und Clownin vor mir sitzen. Und sie haben natürlich eben auch viel mit Patienten zu tun gehabt, denen so überhaupt gar nicht zu lachen zumute war, die vielleicht gerade eine schlimme Diagnose bekommen haben. Wie geht man mit diesen Menschen um, wenn sie sich in dieses Clowns, in diesen Clown reinversetzen? Wie kann man diese Menschen ja motivieren, trotzdem positiv in ihre Zukunft zu schauen?
Ich nehme Sie natürlich erstmal zutiefst ernst, auch in Ihrer Sorge. Und mir geht es gerade in der Begegnung mit Patienten, die eine schlimme Diagnose, eine schwere Erkrankung erleiden, nicht darum, dass sie sofort ins Lachen kommen. Da geht es mir darum, sie wirklich zunächst erstmal wieder zu einem Funken Hoffnung zu bringen. Wie kann es gehen, auch mit der Erkrankung? Was gibt es zu erledigen? Welche Wünsche sind zu erfüllen? Und da vielleicht auch an den Träumen gemeinsam zu arbeiten. Das möchte ich gerne tun noch.
Kratzen Sie so an die Bedürfnisse der Menschen?
Ja, und an die Träume vor allen Dingen, auch an die verborgenen Träume. Was wollte ich immer schon mal tun? Was habe ich nie getan? Was habe ich aufgeschoben? Und was kann ich jetzt auch mit dem Handicap noch tun?
Aber das hat ja nichts mit dem eigentlichen Clownsein so zu tun. Ich stelle mir vor, wenn also ein Clown zum Beispiel an ein Kinderbett im Krankenhaus kommt, dass der natürlich dann ganz anders einfach sein kann, als wenn man mit einem Erwachsenen da ist. Nimmt ein Erwachsener so einen Clown ja positiv auf? Werden Sie da gut empfangen?
Ja, eigentlich zu 99,9% immer. Das heißt, wir brauchen nur irgendwo zu erscheinen und schon gehen die Mundwinkel nach oben. Das heißt, die Menschen freuen sich einfach. Manche sind verwundert, na nun, was ist das denn? In Köln denkt man auch gleich, auch Hammer Karneval, egal zu welcher Jahreszeit wir da erscheinen. Und wenn wir erklären, wer wir sind, dann freuen sich alle. Manche, also was wir merkwürdigerweise sehr häufig hören, dass, och, Klinik-Clowns, das ist ja toll, dass ich gerade jetzt im Krankenhaus bin.
Ah, okay. Was ziehen Sie sich an, wenn Sie in so eine Klinik gehen? Und
wir sind schon im sogenannten Clowns-Ornat. Das heißt, ich selber habe eine schwarz-weiße karierte Hose an, ein geringeltes Hemd, meine Kollegin ein Röckchen dazu passend und ein Hütchen.
Sie sind dann immer zu zweit?
Wir sind immer zu zweit.
Ja, Sie bilden auch bei diesen Trainings, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, Clowns zu Klinik-Clowns aus, wenn Sie denn mögen. Worauf kommt es da an? Gibt es da bestimmte Fähigkeiten, die haben sollten?
Ein ganz großes Einfühlungsvermögen gehört dazu, die Bereitschaft, sich zurückzunehmen. Das heißt, nicht wir als Clowns stehen im Vordergrund, sondern der Patient. Ganz wichtig. Und wirklich spüren zu können, sich einfühlen zu können, was geht im anderen gerade vor und was braucht er. Also nicht jeder muss lachen an erster Stelle, sondern vielleicht braucht er auch erstmal nur ein Ohr, was zuhört.
Das Schwierige finde ich daran, so ein Bühnenprogramm, das kann man einüben, da kann man Publikumsreaktionen testen, wenn man aber zu einer Person kommt, die man ja jetzt auch wahrscheinlich noch nicht so besonders gut kennt, sich da so ranzutasten, ist das eine reine Improvisationsgeschichte?
Ja, wir improvisieren tatsächlich nur. Das heißt, wir müssen auch in der ersten Sekunde entscheiden können, welche Stimmung ist hier im Zimmer und was braucht derjenige. Sind wir willkommen, sind wir nicht willkommen? Dürfen wir herein und setzen wir uns erstmal einfach ans Bett oder ist auch gleich erstmal was Lustiges angesagt? Möchte jemand Party feiern oder möchte er einfach nur die Hand gehalten bekommen?
Aber lustig sein auf Kommando ist auch schwierig.
Ach nee, für uns nicht.
Das heißt, das können Sie den Leuten beibringen, die jetzt in Ihren Coachings sind, wo Sie sagen, die machen Sie zu Klinik-Clowns.
Ja, das heißt, derjenige, der es machen möchte, muss natürlich auch die ganzen Fähigkeiten dazu haben, auch die Bereitschaft dazu haben. Aber ja, dann geht das gut.
Gehört auch Witze erzählen manchmal dazu? Gibt es so, sag ich mal, so ein paar Sachen, die Sie im Hinterkopf haben, wo Sie sagen, das funktioniert im Zweifel immer?
Es geht eher so, dass uns Patienten Witze erzählen. Also wir sind weniger die Witzeerzähler, sondern wir achten eher auf Situationskomik, die wir dann aufgreifen können.
Und Sie haben so ein kleines Repertoire, wo Sie sagen, da kann ich drauf zurückgreifen, wenn man vielleicht gerade irgendwie das zäh läuft, dass also die Kommunikation nicht so richtig gut funktioniert?
Nee, wir greifen weniger auf ein Repertoire zurück, sondern improvisieren tatsächlich. Das ist natürlich die Hilfe, dass wir zu zweit sind. Einem von uns beiden fällt immer was ein.
Also das heißt, es gab noch nie so die Situation, dass Sie gedacht haben, Mensch, das funktioniert hier heute gar nicht.
Nee, nee, Gott sei Dank nicht.
Das ist spannend, damit können Sie sicherlich auch den Schülern, die Sie unterrichten, Mut machen, dass das gut funktioniert. Wenn also ein Clown ins Krankenhaus kommt, dann ist es so eine gewisse Entlastung für die Patienten. Wenn Sie dann mal gelacht haben, haben Sie da auch Feedback bekommen von Arztkollegen, die dann nachher gesagt haben, Mensch, das war schön, dass Sie wieder da waren, die Patienten haben einfach eine andere Stimmungslage?
Ja, es gibt es auf Stationen auf jeden Fall, dass auch Pflegende oder Ärzte sagen, ach Gott sei Dank, wir haben heute Mittwoch zum Beispiel, ihr seid da, heute wird der Tag schön.
Die Domradio-Beratung. Warum Humor so wichtig ist, da sind wir, glaube ich, gerade an einer wichtigen Stelle. Warum ist Humor so wichtig, damit man vielleicht eben auch in so einer Situation nochmal lachen oder schmunzeln kann? Mhm. Einfach mal grundlos richtig loslachen, das können sich viele Menschen eigentlich in Zeiten von Arbeitsstress und Alltagssorgen gar nicht mehr so vorstellen. Ja, ganz normale Menschen, denen das Lachen vergangen ist, der werden sich zunehmend an Lach-Yoga-Kurse oder an Lachclubs, um ihre Sorgen und den Alltag von der Seele so ein bisschen wegzulachen. Beim Besuch so eines Lach-Yoga-Abends wird schnell klar, worum es geht. Einfach mal für eine Stunde Stress und Sorgen weglachen.
Als Kinder tun wir es gern und oft. Wenn wir groß werden, bleibt uns das Lachen immer öfter im Hals stecken. Obwohl es gesund ist. Sogar das Lachen aus Schadenfreude. In seiner Lachschule hat Christoph Emmelmann zuerst mal sich selbst geholfen.
Ja, ich war ja auch ein Workaholic, 14-16-Stunden-Tag. Mir ist Lachen vergangen im Leben und ich habe das Gott sei Dank wieder gefunden und lache mit Sicherheit bei Weitem mehr als früher.
Alle 2 Wochen versammelt er seine Schüler zum Abendkurs. Sie stellen sich im Kreis auf und lachen ihrem Alltag mitten ins Gesicht. Stress, Ärger, Frust, einfach raus damit. Emmelmann braucht keine Reklame. Seine Schüler kommen immer wieder und sie verbreiten das Lob des Lachens per Mundpropaganda.
Lachyoga befreit einfach.
Das ist bei mir zum Beispiel für den Stressabbau gut. Ich habe früher viel Stress gehabt, den konnte ich total abbauen.
Ja, ist befreit und macht locker.
Lachen ist was Wunderbares, das man gar nicht oft genug machen kann. Und im heutigen Alltag geht es so verloren.
Das ist vielleicht nicht gleich jedermanns Sache, völlig ohne Grund in einer Gruppe spontan loszulachen. Da hat der ein oder andere vielleicht Startprobleme. Macht ja nichts. Lachen üben, das geht auch allein und zu Hause.
Dass sie einfach mit den 5 heilenden Lachlauten anfangen. Ja, das ist das Hi, das He, das Ha, das Ho und das Hu. Und einfach anfangen damit zu spielen. Ja, und es geht darum, dass sie die Emotionen mit Lauten herausbewegen. Dann fühlen sie sich gut und befreit und locker.
Einfach zu Hause vor den Spiegel stellen und los. Wenn sie dann auch morgens um 6 vor dem ersten Kaffee dem Gesicht im Spiegel freundlich zulachen können, dann hat's geklappt. Es wirkt.
So richtig kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, mich einfach vor den Spiegel zu stellen und loszulachen, so rein ohne Grund oder ohne mir irgendwas Lustiges vorzustellen. Dr. Petra Klaps, Sie leiten ein Institut für Humor und Kreativität. Was halten Sie von diesem Lachen auf Kommando in so einem Lach-Yoga-Kurs oder Lachclub?
Ich selber finde es auch etwas schwierig, habe es allerdings, muss ich zugeben, auch noch nicht ausprobiert. Mir persönlich ist es immer lieber, wenn das Lachen von innen heraus spontan entsteht, als dass ich es künstlich hervorrufe.
Aber es soll ja, also Sie sind ja auch Ärztin, können es wahrscheinlich aus der gesundheitlichen Sicht so ein bisschen beurteilen, Lachen soll gesund sein, dann vielleicht ja egal, woher es herkommt, oder?
Ja, wobei da auch tatsächlich schon ein Lächeln reicht. Das heißt, es reicht im Grunde genommen, um mein Immunsystem zu stärken und die gesundheitlichen positiven Wirkungen anzuregen, reicht es auch, wenn ich lächle. Das heißt, mich durchaus im Spiegel anlächeln, vielleicht komme ich dann ins laute Lachen, kann auch sein. Oder wenn ich im Kino mit anderen mitlache, diese Situation ist mir persönlich immer noch lieber. Und es ist die Gefahr, wenn ich künstlich lache, wenn ich es wirklich tatsächlich verlernt habe, dass ich in eine negative Stimmung tiefer reinrutsche. Also das habe ich erlebt bei Menschen. Die Gefahr gibt's. Nur wenn jemand sein Lachen ganz verloren hat, warum soll es er nicht auch mal mit dem Lachclub versuchen?
Mir fällt da so Tim Thaler ein irgendwann. Das verkaufte Lachen war das allerdings. Da hat man mal gemerkt damals in diesem Film, wie wichtig das Lachen eigentlich für den Menschen ist. Wenn man es so wieder hervorlocken kann, dann ist es natürlich vielleicht je nach Mensch eine Möglichkeit. Lach-Yoga ist ja auch Bewegungstraining. Machen Sie denn auch so eine Art Mimiktraining, also Muskeltraining fürs Gesicht, dass man sagt, man zieht halt wirklich mal die Mundwinkel ganz bis nach oben und merkt mal, wo man die Muskeln spürt?
Also ich selber nicht, ich lächle und lache allerdings auch häufig genug, alleine auch schon mit meinen Kursteilnehmern oder eben in der Klinik mit den Patienten. Von daher habe ich nicht das Gefühl, das zu brauchen. Aber durchaus kann ich das üben, wenn ich meine, ja, eher eine traurige Mimik habe, kann ich das durchaus vom Spiegel üben, zu lächeln.
Also ist es durchaus ratsam für Menschen, die vielleicht das Lachen verloren haben, sowas mal zu trainieren, oder bringt das nicht viel?
Das Tolle ist, wenn ich lächle, bewege ich meine Mundwinkel Richtung Nasenwurzel und da sitzen zwei Nervenpünktchen, die einen Reiz an das Gehirn abgeben, bitte Glückshormone ausschütten. Das heißt, das Ganze fängt an, richtig zu funktionieren nach einer Minute, und wenn ich 3 Minuten am Stück lächle, ist das ganze Gehirn überschüttet mit Glückshormonen.
Also, und wenn man dann richtig lacht, wenn ich es eben richtig verstanden habe, bei Yoga geht es ja viel um Atmung, dann atmet man vielleicht noch richtig und ist nachher entspannter. Ist das richtig interpretiert?
Dann entspannen sich auch die Muskeln, das heißt, verspannte Nackenmuskeln zum Beispiel lockern sich und man entkrampft sich insgesamt.
Also wer nicht alleine lachen will, der kann natürlich mal sich an so einem Lach-Yoga versuchen. Der kann aber auch einfach am Weltlachtag, am kommenden Sonntag, mal gucken, was da so geboten wird. Auch da kann man in Gemeinschaft lachen. Sind Sie da unterwegs und würden Sie da mitmachen oder haben Sie das schon mal getan?
Ich habe es bisher noch nicht getan und ich bin selber am Sonntag ja im Seminar.
Also lachen Sie nicht, aber trotzdem nicht alleine, weil Sie haben Ihre Teilnehmer da.
Ganz genau.
Okay. Warum Humor so wichtig ist, darüber sprechen wir heute in der Domradio-Beratung. Aber was, wenn der Humor nicht ankommt, wenn der andere überhaupt nicht darüber lachen kann, wenn er vielleicht hinterher beleidigt ist und der Haussegen schief hängt? Was passiert dann? Auf jeden Fall ist es so, dass es immer wieder mal vorkommt, dass Humor nicht verstanden wird. Das haben uns die Menschen hier auf der Straße in Köln gesagt.
Das gibt's schon mal, ne? Ja, gut, dann gibt's eine gewisse Diskussion, ne? Muss man seinen Humor rechtfertigen und sagen, dass es Humor war und nicht ernst gemeint.
Dann ist schon gar kein Humor mehr, wenn man den Humor erklären muss.
Ja, dann wird das Gesicht etwas länger, ne?
Also ich kann mich erinnern, vielleicht waren es Situationen, aber die vergisst man doch schnell, nicht? Wenn es solche Situationen gegeben hat.
Ja, dann kann das auch nach hinten losgehen, dass es dann knallt. Sich, weil der Partner dann, wenn es halt um sensibles Thema geht, was weiß ich, zu allen, weil Frau wäre wahrscheinlich so typisch das Gewicht oder so, wenn der Partner da ein bisschen foppt und die Frau das falsch versteht, dass er dann erstmal eingeschnappt ist.
Ich habe einen einfachen Humor, den versteht jeder.
Ja, ganz klar. Ja, dann ist er zwider, das dauert dann ein paar Stunden oder so. Dann muss ich halt still sein und mich zurücknehmen oder auch entschuldigen, das kann ich gut.
Wenn Humor nicht verstanden wird, wie kann man dann die Situation wieder gerade biegen? Dr. Petra Klaps leitet das Institut hier in Köln für Humor und Kreativität. Haben Sie einen Tipp?
Mich tatsächlich zu entschuldigen. Also wenn er nicht richtig angekommen ist. Humor ist was sehr Individuelles. Jeder hat seinen eigenen Humor. Und wenn zwei Menschen mit unterschiedlichem Humorverständnis zusammentreffen, dann muss ich mich einfach entschuldigen.
Gibt es auch Leute, die immer wieder genau deshalb aneinander geraten, wo man sagt, das passt einfach nicht, weil die so ganz unterschiedlichen Humor haben?
Ja, das gibt es in der Tat. Also die wirklich auf zwei verschiedenen Schienen unterwegs sind und sich da einfach nicht zusammentreffen können.
Die Spannbreite Humor, ist die sehr groß?
Sie ist sehr groß, vor allen Dingen, wenn man den Bereich Sarkasmus und Ironie noch mit dazu nimmt. Und gerade der wird ja, Sarkasmus wird sehr häufig auch eben falsch verstanden, kommt im falschen Hals und ist eben oft auch nicht von Respekt begleitet.
Wie schafft man es also, dass man vorher drüber nachdenkt und sagt, was muss man überlegen, um eben nicht bei dem anderen so falsch zu landen?
Wenn ich genau hinspüre, was mit dem anderen los ist, dann lasse ich vielleicht auch so einen Spruch gar nicht los. Also Einfühlsamkeit gehört einfach mit dazu. Oder eben manchmal rutscht auch ein Spruch heraus, dann entschuldige mich eben. Entschuldigung war nicht so gemeint, es sollte nicht in die falsche Kehle kommen.
Das fällt manchen Menschen sehr schwer, sich zu entschuldigen. Kann also auch mit dazu gehören, dazu beitragen, dass man ja erstmal wieder reinen Tisch macht und dann wieder von null anfangen kann mit guter Laune und Humor, oder?
Mhm, genau.
In der nächsten halben Stunde wollen wir noch darüber reden, wie das dann eigentlich mit Kirche und Humor aussieht. Wie eng das nämlich eigentlich zusammenhängt, das erfahren Sie dann gleich nach den Nachrichten um 9:30. Am Sonntag ist Weltlachtag. Das war Anlass für uns zu sagen, wir sprechen heute mal in der Domradio-Beratung über Humor. Und was ist das für ein Leben ohne Humor? Also eigentlich ist es ein uraltes Wissen, denn schon in der Bibel spielt das Lachen auch eine Rolle. Und darüber hat der Theologe Dr. Thomas Holterbernd eine Doktorarbeit geschrieben.
Ich sehe das Lachen durchaus auch als ernstes Thema. Und ich glaube, dass es ganz notwendig ist, einfach mal von der ernsten Seite sich das Lachen anzuschauen. Und dann wird man eben auch ganz viele Dinge erkennen und kann danach wieder lachen.
Schon während seines Theologiestudiums hat Thomas Holtbernd das Thema Lachen in der Bibel entdeckt. Und auch in der kirchlichen Tradition gehört es einfach dazu, etwa das Ostergelächter.
Der Priester musste eine Predigt halten und musste alle zum Lachen bringen. Und was wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, dort wurde es richtig ordinär. Das heißt, da war Sexualität, Lachen im sakralen Raum. Und das hat mich fasziniert, wie diese Verbindung funktioniert.
Auch wenn dieses Ostergelächter mittlerweile weitgehend verstummt ist, Ostern ist und bleibt ein besonderes Fest der Freude. Also muss man auch lachen, die Osterfreude soll sichtbar und hörbar werden. Und selbst Papst Benedikt XVI. Hat in einem Buch geschrieben, dass er das Lachen als liturgische Form wieder einführen möchte, so der Theologe.
Er hat das ein wenig an dem Ostergelächter ausgeführt und wollte eben damit deutlich machen, Christentum ist nicht etwas, was so ernst ist, sondern hat auch was Leichtes, was Freudiges, und das drückt sich eben in dem Lachen aus. Und wer nur fromm betet, der hat irgendwie die Freude des Christentums nicht verstanden. Das ist so das, was dahinter steckt.
Und das findet auch Thomas Holtbernd, die Freude am Christsein. Ein Aspekt, den er immer wieder aufgreift, nämlich mal nicht nur über das Schlechte zu reden, sondern über das, was es schön macht, Christ zu sein.
Das ist ein Aspekt, den ich für ganz, ganz wichtig halte. Also nicht immer über Krisen reden und wie schlimm das jetzt ist, es müssen Kirchen geschlossen werden. Nein, wir haben ja was zu verkaufen. Und das kann man nur mit Freude, nicht, oh, wir haben was ganz Wichtiges, das geht nicht.
Die frohe Botschaft mal richtig ernst nehmen und öfter einmal lachen, denn die frohe Botschaft verkünden hat mit Freude zu tun, das sagt der Theologe und Humorforscher Dr. Thomas Holtbernd. Die Domradio-Beratung, wie Humor einem gut tut, warum der so wichtig ist, darüber haben wir jetzt die ganze Zeit gesprochen mit der Leiterin des Instituts für Humor und Kreativität in Köln, mit Ärztin und Clownin Dr. Petra Klaps. Und wir wollen nochmal so ein bisschen versuchen zusammenzufassen oder auch Impulse zu geben. Was kann man selber tun, wenn man vielleicht gar nicht das Gefühl hat, man kann so oft in seinem Leben noch lachen wie vielleicht früher als Kind?
Also ich kann erstmal gucken, was habe ich denn überhaupt für einen Humor? Worüber habe ich früher gelacht, wenn ich im Moment nicht weiß, worüber aktuell? Dann kann ich dafür sorgen, mir eine eigene Humorbibliothek zuzulegen. Das heißt, heitere Bücher mir zuzulegen, heitere Filme mir anzuschauen. All das stärkt mich und mein Immunsystem. Im Gegensatz zu dem Anschauen von oder Hören von Terrorgewalt, das haben wir heute viel zu viel. Oder sogar eine eigene Internetseite zu gucken. Es gibt happynews.com. Das ist eine Internetzeitung, die nur über das berichtet täglich, was in der Welt Positives passiert.
Das heißt, wenn mal wieder einer kommt und sagt, warum sind in den Nachrichten immer nur die schlechten Sachen, gibt es also tatsächlich auch Menschen, die sich nur mit den schönen Sachen beschäftigen. Optimismus gehört eben dazu, damit man lachen kann. Und bei Kindern ist es oft so, dass sie halt einfach noch so sehr viel Fantasie haben, dass sie einfach über Dinge lachen können, die vielleicht in der Realität auch gar nicht existieren. Wenn Erwachsene ja nicht mehr so viel lachen können, liegt das denn daran, dass uns diese Fantasie abhanden gekommen ist?
Sie wird uns schon eigentlich mit Beginn der Schulzeit abtrainiert. Da müssen wir immer sehr vernünftig sein und im Berufsleben schon gar. Was wir lernen können, ist einfach von Kinder zu beobachten, in ihrem Tun, wenn sie spielen, wenn sie auch miteinander reden. Das sind so schöne Gespräche zum Teil, die mich auch wieder näher zu meinem eigenen Humor bringen können.
Warum wird das in der Schule abtrainiert? Humor kann doch in der Schule auch einen ganz guten Platz finden, oder?
Es wäre so schön, ja. Ich fände es eh schön, wenn mehr gespielt werden dürfte in Schulen und der Fantasie freien Lauf gelassen werden dürfte, anstatt diese ganzen vernünftigen Dinge wie richtig Mathematik zu lernen.
Wie sieht das denn aus? Wie kann man denn diese Fantasie bei den Kindern erhalten? Also wie schafft man es, dass es vielleicht nicht abtrainiert wird? Kann man da was tun?
Indem man vielleicht nicht so ganz schnell sagt, bitte sei vernünftig und setz dich ordentlich hin, iss mit der richtigen Hand oder wie auch immer, sondern vielleicht erstmal ein Spiel auch laufen lässt.
Körpersprache ist auch dazugehörig auf jeden Fall. Das ist bei den Kindern ja auch manchmal so, dass sie unfreiwillig komisch sind. Aber die eigene Körpersprache, inwieweit kann man an der arbeiten, um vielleicht ein bisschen lockerer mit dem Leben zurechtzukommen?
Ich kann vielleicht einfach häufiger mal darauf achten, wie sitze oder stehe ich denn da? Lasse ich gerade die Schultern hängen, hänge, wie die Physiotherapeuten sagen, in meinem Halteapparat? Und vielleicht kann ich einfach nur mal wieder mich gerade hinsetzen, kriege auch besser Luft. Und gleichzeitig verändere ich meine äußere Haltung und auch die innere Haltung. Das heißt, ich nehme mich mit in eine positivere Stimmung.
Wir haben eben über Lach-Yoga was gehört. Sie sprechen gerade von der Atmung. Ist Yoga auch gut für die positive Stimmung? Für
unbedingt.
Humor und positive Einstellung?
Yoga macht beweglich, entkrampft und sorgt eben auch für einen tieferen Atem. Und das heißt, wenn ich mehr Luft bekomme, habe ich auch mehr Platz für den Humor.
Also man sollte gut atmen können, vielleicht eben auch noch ein schönes Liedchen trällern. Sie haben eben gesagt, man soll sich die positiven Dinge nehmen.
Ja, und sich häufiger auch ruhig mal im Spiegel anlächeln. Egal wo, an der Schaufensterscheibe, egal wo ich mir begegne, mich einfach mal anlächeln.
Also versuchen, gut mit sich selber klarkommen, ist vielleicht ein grundlegender Schlüssel dafür, dass man selber einen guten Humor entwickeln kann. Humor ist wichtig, das haben wir heute gehört. Und ich danke Ihnen für Ihren Besuch bei uns, Dr. Petra Klaps. Sie leitet das Kolibri-Institut hier in Köln für Humor und Kreativität. Und für die, die Lust gekriegt haben, mal zu schnuppern und zu sagen, ach, ich will doch mal so einen Pantomime-Workshop mitmachen, mal gucken, wie das mit meinem Humor so ist, wie ich da so drauf bin. Wann können die zu Ihnen kommen, in welchen Monaten?
Im Juni sind noch ein paar Plätzchen frei und im Oktober auch noch ganz viele.
Also Sie finden sie im Internet oder aber Sie gucken einfach bei domradio.de mal rein und dort finden Sie auch den Kontakt zu Dr. Petra Klaps. Ansonsten haben Sie auch das Buch geschrieben, das Kolibri-Prinzip, leicht und spielerisch Ressourcen stärken. Da gibt es auch noch einige Tipps zusammengestellt. Im Kreuz Verlag ist das Ganze erschienen. Ich heiße Dagmar Peters, ich freue mich, dass Sie zugehört haben und wünsche Ihnen einen schönen Tag und hoffe, dass Sie auch heute das ein oder andere Mal lächeln oder lachen können. Frau Dr. Klaps, danke für Ihr Kommen.
Danke Ihnen, Frau Peters.